listening to the Where Is My Weed At podcast.
Ready?
Mhm.
Herzlich willkommen wieder in der neuen Folge von Where Is My Weed Podcast. Wir sind endlich wieder da. Wir waren echt, glaube ich, 1-2 Monate weg. Ich glaube 2 Monate weg. Und darüber möchte ich auch erzählen, so heute, warum wir so lange weg waren. Das war natürlich nicht geplant und es ist nicht so aus Faulheit entstanden, sondern das war wirklich für mich zumindest nicht machbar, genau. Aber jetzt frage ich erstmal, wie geht's dir?
Gut, danke. Schön, wieder hier zu sein. Und dir?
Voll spät. Aus reiner Höflichkeit. Moment, ich muss sie jetzt auch ihm fragen.
Das ist wie, wenn man eine WhatsApp beantwortet und dann vergisst, selbst irgendwie zu fragen. Wie es dem anderen geht, ja. Das ist,
ja, aber schlimmer, sorry. Ist es zum Beispiel beim WhatsApp, vor allem wenn du jetzt, wenn du gerade so einen Move machst bei jemandem und dann... Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du fragst, ey, wie geht's dir? Gut. Und dir? Gut. Und danach still.
Mhm.
Das ist diese Gesprächsblase. Das ist so schlimm, da weißt du, okay, was muss... Aber eigentlich...
Deswegen mag ich diese Frage auch eigentlich nicht.
Aber, warte mal.
Weil sie sowieso immer jeder mit gut beantwortet.
Das ist auf jeden Fall einfach ein Thema jetzt reingerutscht. Aber das finde ich jetzt interessant. Jetzt durchschnittlich, ja. Wir reden jetzt... Natürlich gibt's Frauen, die dann den ersten Move machen oder Männer, die das Dings, aber im Normalfall ist es so, der Mann fragt, okay, wie geht's dir, ne? Und dann fragst du, ja, gut, und dir? So, wenn dieser Still entsteht, ja, heißt es eigentlich, dass diese Frau kein Interesse hat oder kann der Mann zumindest mit einer nächsten interessante Frage eigentlich noch eine Chance haben?
Klar.
Was klar?
Naja, dieses Hallo, wie geht's dir? Und wie du schon sagst, das sind halt Höflichkeitsfloskeln. Also es ist nicht so, dass mir, natürlich interessiert es mich, wie es dir geht. Also, auch weil die Folge ja heute auch drum gehen soll und wie es dir in der letzten Zeit ging. Ja. Aber es ist so eine Floskel. Es ist eben auch wie How are you? Oder I'm fine. Und jeder weiß so, was er zu sagen hat. Das ist wie bitte, Dankeschön.
Okay, aber das bedeutet nicht immer, dass die Frau kein Interesse hat, ne?
Nee, das ist einfach nur der erste, das ist eben das, was man als erstes sagt, das ist höflich, wie man sich vorstellt, genauso wie man bei E-Mails mit immer sehr geehrter anfängt. Das ist einfach, ist okay, wenn man das macht, aber dann muss halt irgendwas kommen und ich denke viele, also warum gibt es auf solchen Seiten immer Profile? Also es gibt ja trotzdem irgendwie meistens ein bisschen was du angeben kannst über dich oder irgendwas, was man sieht und ich schätze,
dass... Achso, ich meine aber eher nicht so Dating-Apps, sondern wirklich WhatsApp zum Beispiel.
WhatsApp?
Angenommen, du kennst schon jemanden.
Ach so.
Und du willst halt einen Move machen.
Das geht
so,
jetzt um Dating-Move.
Nee. Ja, schon, aber nicht beim Dating-App.
Nee, ja klar, dann wirst du halt irgendwie... Sollte halt einfach eine... Keine also, Alltagsfrage sein.
Ja, also
Alltagsfragen
das heißt,
sind halt manchmal...
Langweilig.
Sie haben halt keine, sie sind nicht langweilig, sie sind schon okay und sie sind auch wichtig. Ich meine, was hast du gemacht oder was hast du vielleicht gegessen gestern mit deinen Freunden und so, aber sie haben halt nicht so viel Konsistenz. Nee, das ist ein blödes
Essenz.
Frage. Essenz?
Ja, nicht so viel wichtiger Inhalt. Also, ich meine, ja, das reicht dann.
Das ist gut, ja.
Ja, genau.
Konsistenz.
Genau, auf jeden Fall, mir geht's auch gut oder mir ging's auch eigentlich relativ gut. In den letzten Monaten. Ich habe ja auch in anderen Folgen auch schon drüber ein bisschen erzählt, dass mein Schwager einen Gehirntumor hat und meine Schwester waren dann schon mal hier und dann im Mai waren die nochmal hier sozusagen und mit der Hoffnung, dass die hier langfristig bleiben können zumindest. Mhm. Also wir sind in Sindelfingen. Und als die kam, zumindest im Mai, also es ging ihm ja schon mal besser. Und dann war auf einmal im Mai ist dann super schlecht geworden. Und deswegen war die letzte Hoffnung eigentlich in Deutschland. Und die Behandlung ist in Tübingen. Das sagt jetzt aber nicht, dass die Behandlung schlecht war oder so, sondern manchmal gewinnt einfach Krebs, beziehungsweise im öfteren Fall. Und
Ja, ich meine, du hast mir, glaube ich, mal erzählt, die Chance zu überleben ist bei 2%. Ne? Natürlich, ich meine, es ist eine Zahl und du hörst es und du gibst nie die Hoffnung auf, aber manchmal, also
Genau, das bewundere ich auch
es
meine
ist
Schwester
einfach ein
tatsächlich, dass sie
böser
nie,
Krebs.
genau, also bewundere auch meine Schwester, dass sie nie aufgegeben hat und dann waren sie hier. Und am Anfang habe ich mich eher so um den Haushalt gekümmert. Also ich war hier natürlich, um ihr zu helfen. Habe ein bisschen gekocht, weil die Familie waren auch da, so gekocht und dann natürlich einfach darauf geachtet, dass es passt. Also du warst ja auch da und deswegen danke ich jetzt nochmal, dass du uns auch mitgeholfen hast. Und Entschuldigung, das wird geschnitten wahrscheinlich. Und dann ging es eben natürlich immer schlechter, ja. Und das war für mich natürlich klar, dass ich mir helfen musste. Aber natürlich, wenn du dich nicht damit auskennst und es auch noch nicht einfach kennst, ne? Nicht, ich hatte nicht Schiss, sondern vielleicht, wie soll ich das erklären? Ich glaube, du weißt nicht, was diese Erfahrung oder diese Tätigkeit mit dir ausmacht. Weil du kannst dir so vorstellen, aber wie es in der Realität ist, das kannst du nicht wissen, ja. Also du kannst Bungee Jumping zum Beispiel vorstellen, aber wirklich wissen kannst du es nicht.
Ich meine, es gibt ja wirklich viele Leute, die sagen, ich könnte diesen Job nicht machen. Und es ist auch, also ich kenne niemanden, der sagt, Pflege, Krankenschwestern, Altenpflege, egal, dass das ein wichtiger, krasser Job ist. Also wer was anderes sagt, der gehört sich meiner Meinung nach echt, weil das ist wirklich so essentiell. Und das ist auch, was ich in dieser Zeit gemerkt habe, wie unwichtig plötzlich andere Dinge werden, wenn ein Mensch krank ist und Hilfe braucht. Es ist dann einfach egal, es ist nicht mehr so wichtig, es ist auch gar nicht mehr so wichtig. Ich meine, mein Bezug zu ihm war ja wirklich, ich kannte ihn ja so gut wie gar nicht, aber ich muss trotzdem mit hinlangen, wenn man ihn irgendwie im Bett hoch verlagern muss. Es geht, man macht das einfach auch nicht anders. Man empfindet das nicht anders.
Genau, und
Es
er
gehört
war ja
sich
auch
so.
groß, er war 1,87 oder so und fast 100 Kilo schwer. Und ich bin ja 1,73 und 78 schwer. So, das heißt, die ersten Malen war auch wirklich Katastrophe. Vor allem, es ist ja nicht so, dass wir vorbereitet waren, weil als er hier kam, konnte er noch stehen, essen alleine und der hat eigentlich alles irgendwie noch gecheckt. So. Nur, dass der dann direkt vergisst. Und eines Tages konnte er nicht mehr aufstehen und wir hatten einfach nichts, ne? Und das war echt ein stressiger Tag. Wir waren dann noch bei der Behandlung
Es war
und
aber, glaube ich, auch wirklich dieses Absetzen von den Steroiden dann, ne?
genau, also der hat noch Steroiden genommen und dann hat er abgesetzt und dann ging es ihm einfach auch super schlecht. Auch nur zur Info, als der hier geflogen ist zum Beispiel, hat seiner Ärztin gesagt, er hat nur 30 Tage. Also das heißt, das war wirklich schon die letzte Hoffnung einfach. Aber meine Schwester will einfach bis zum Ende kämpfen. Und auf jeden Fall, da muss ich dann direkt mithelfen, alles. Also alles, was zu Pflege gehört, das habe ich alles mitgemacht sozusagen. Und das hat mich sehr überrascht tatsächlich. Erstens, dass es mich sehr viel weniger ausgemacht hat, als ich dachte. Und ich habe das in dem Moment, wo ich das tun musste, war alles für mich normal. Und war alles für mich wie wenn du es selber für dich machst, so. Es ist nichts Krasses oder so. Und zweitens, tatsächlich, wie erfüllend diese Tätigkeit war. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, und ich finde es schade natürlich, dass die Gehälter in der Pflegebranche auf jeden Fall nicht hoch genug sind. Aber ich kann mich schon vorstellen, warum manche Leute das trotzdem machen, weil das ist schon eine sehr erfüllende Tätigkeit oder Job. Und es ist anders, wenn du wirklich, ich arbeite ja auch hauptberuflich im Bereich Marketing. Wenn du deine Ziele irgendwie erreichst, es macht dich schon glücklich irgendwie, aber hier ist wirklich eine ganz andere Tätigkeit.
Das ist, was ich meinte, dass dir plötzlich bewusst wird, dass viele Sachen, mit denen man sich beschäftigt, die neueste Serie, die auf Netflix rauskommt oder wo man vielleicht mal hinfahren möchte oder keine Ahnung, man möchte gern irgendwo essen gehen oder sonst irgendwas, womit man sich halt beschäftigt, was ja auch okay ist, was ja auch schön ist, was ja Leben auch ausmacht, aber das war in diesem Moment alles nicht mehr wichtig, weil es einfach Wichtigeres gab.
Klar, und es ging auch nicht anders. Ich meine, er war wirklich 24 Stunden pflegebedürftig und meine Schwester ist noch kleiner als ich. Also das war einfach klar, dass sie ihn alleine nicht handeln konnte. Und natürlich haben wir dann irgendwann auch eine Pflegekraft geholt, aber diese Pflegekraft können auch nicht 24 Stunden bleiben. Also natürlich hätte man das noch bezahlen können, aber
Ja, das muss man
das.
ja auch noch dazu sagen, dass das ja alles gar nicht so einfach war, weil das alles über Selbstzahler ging und eben deine Schwester sich so entschieden hat, dass sie ihn möglich, also einfach zu Hause wirklich pflegen will, was wirklich eine Aufgabe ist, was sie sich da auch
Ja.
aufgebürdet hat, weil du könntest natürlich auch schon früher, hätte man schon sagen, also sobald er nicht mehr laufen hat können, dass man sagt, man gibt ihnen eine Pflegeeinrichtung, aber sie wollte ihn eben einfach auch daheim haben und auch eben wegen der Familie, ne? Weil die Familie auch immer wieder zu Besuch war und das war auch wichtig, glaube ich.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass wir jetzt eine Corona-Zeit haben. Also das heißt, wenn er eine Palliativ gewesen wäre, dann hätte er seine Familie auch nicht so viel sehen können wie jetzt zum Beispiel oder wie es gewesen war. Und von daher war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Aber ich muss sagen, das ist wirklich ein 24-Stunden-Job. Das ist, manchmal wirst du einfach nachts aufgewacht, weil er runtergefallen ist zum Beispiel und ich musste ja dann einfach hochheben und wie zum Beispiel und dann natürlich tagsüber kannst du auch nichts machen, weil es kann immer irgendwas passieren und deswegen, ich konnte mich einfach auch nicht auf Podcasten konzentrieren. Ich habe einmal versucht, aber das war halt natürlich für mich keine, also ich war nicht so entspannt sozusagen, weil ich weiß, könnte was passieren und da muss ich helfen. Und von daher habe ich einfach gesagt, wir lassen den Podcast erstmal und schauen, wie es ist. Wenn er besser, wenn er vielleicht, wenn er ihm besser gehen würde, dann denke ich,
Gegangen werde.
dann wäre er auch gegangen und dann könnte ich dann auch irgendwann noch weitermachen. Aber das war einfach echt eine kritische Zeit und deswegen habe ich gelassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ohne Weed das gar nicht geschafft, weil der Stress war immens. Erstens, ich war der Einzige, der Deutsch konnte. So, das heißt, ich muss mich um alles kümmern, um Krankentransport, dass der Krankentransport fertig ist. Und wenn der Krankentransport da waren, muss ich dann auch mit denen erstmal kommunizieren und immer jedes Mal erklären, was mit ihm los ist, ja. Und es war einfach schwierig, ja. Und es war nicht so, dass es dann ich nicht das gerne gemacht habe, aber ich muss zugeben, das war schwierig einfach, also stressig. Und ja, ich denke, Weed hat mir da echt sehr viel geholfen und deswegen kann ich auf jeden Fall viel mehr besser verstehen, wenn die Leute sagen, ich benutze Weed einfach, um runterzukommen, um Dings. Und deswegen kann ich verstehen. Und
Aber der Auffassung bist du ja schon immer.
ja, klar, aber da habe ich wirklich gemerkt, weil das war die Auslastung war nicht nur psychisch, aber auch nur auch körperlich zum Beispiel. Und am Anfang musste ich echt sagen, also meine Arme haben echt wehgetan von den ganzen Tragen. Aber ich muss sagen, nach einer Woche oder so habe ich wahrscheinlich Muskeln ein bisschen bekommen. Aber dann hat mein Körper einfach sich nur dran gewöhnt. Und dann es ging dann richtig gut tatsächlich. Und ja. Ja, und dann haben wir dann irgendwie die ganze Zeit immer versucht und dann es ging dem einfach immer schlechter und schlechter. Und leider eines Tages hat er angefangen einfach zu schreien. Die ganze Zeit, und ich dachte, okay, wir warten 10 Minuten, 15 Minuten, hat es nicht aufgehört. Und dann haben wir dann einfach angerufen und dann wurde er in die Notaufnahme gebracht. Und drei Tage später wurde er in eine Palliativcare gebracht. Und ja, nach ein paar Tage später, am 18. Juli.
Aber was war dann, warum war er dann in der Notaufnahme oder warum hat er geschrien?
Der Arzt hat nur gesagt, beziehungsweise der vermutet, wenn man Glioblastom hat, wenn man diese Gehirntumor hat, ein Zeichen, dass es schon am Ende ist, fängt er an, diese Seizure, diese Krampfanfälle zu bekommen. Und er hat es wahrscheinlich dann bekommen und es war wahrscheinlich für ihn einfach zu krass. Deswegen hat er einfach angefangen zu schreien. Und dann in der Notaufnahme hat er dann direkt auch Morphin bekommen. Und dann ein Palliativ, nach ein paar Tagen ist er dann gestorben. Und das Krasse war, bevor er das mit dem Schreien angefangen hat, ne, habe ich eigentlich gewusst, dass der wahrscheinlich bald sterben würde, weil der hat angefangen irgendwie nicht zu essen oder nicht essen zu wollen. Aber weil er Gehirntumor hat, weiß man nicht, warum der nicht essen wollte. Ne? Vielleicht hat er einfach ein bisschen Bauchschmerzen oder Halsschmerzen, aber der kann es nicht kommunizieren. Deswegen. Aber ich habe es dann irgendwie auf einmal gegoogelt, woran erkennt man, wenn man am Sterben ist. Ne? Und das war.
Wirklich?
Wirklich?
Kann man googeln?
Ja.
Sehr krass.
Ja. Und. Wow. Da gibt es dann diese Sterbephase. Diese Sterbephase kann Tage, Wochen oder Monate dauern, aber meistens ist es relativ gleich. Und als erstes ist wirklich, dass derjenige nicht mehr essen will, weil der Körper irgendwie jetzt ausschalten will, dann braucht er nicht so viel zu essen, dann hat er überhaupt keinen Hunger und so weiter. Und dann fängt an, auch zum Beispiel an der Zunge eine gewisse Pilzinfektion zu bekommen, weil man ja nicht gut schlucken kann, zum Beispiel. Und dann, dass man irgendwie manchmal so verwirrt und dann ein bisschen Angst hat, so paranoid. Das ist meistens so die Lebensphase. Und als er angefangen hat, nicht zu essen, das war eine Woche davor, dachte ich mir, fuck, also wahrscheinlich wird der echt bald sterben, aber ich habe natürlich meine Schwester nicht gesagt. Und
naja, das haben alle schon irgendwie gespürt. Es ist halt, je schlechter es jemandem geht, desto mehr denkst du natürlich drüber nach, aber du hoffst trotzdem immer noch weiter, bis Klar. es dann eben, also ich meine, als er dann im Krankenhaus war, auf der Palliativstation, da ich meine, irgendwann muss man auch sagen, jetzt ist gut und man lässt denjenigen los. Weil es
ja.
war dann auch irgendwann eine Qual. Irgendwann ist dann auch
ja.
der Kampf einfach verloren und das ja,
gehört ja, auf jeden Fall.
Zum und Leben dazu.
Ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganze Erfahrung hat wirklich mein Leben einfach verändert. So einfach, wie ich Leben sehe. Ich meine, seit letztem Jahr habe ich ja wirklich diese Einstellung, diese Lebenseinstellung einfach wirklich gelebt. Wenn man was machen will, also nicht warten, also einfach jetzt. Und bei ihm habe ich es einfach gemerkt, so, ja, also du kannst einfach nicht warten. Er war 63 und er hat mal gesagt, er will 65 in die Rente gehen und wirklich sein Geld genießen. Das ist 2 Jahre vorher, so, einfach krass. Und deswegen.
Aber zumindest konnte er noch die Frau heiraten, die er liebt.
Das stimmt. Das war echt auch.
Eigentlich wirklich eine sehr
tragische Liebesgeschichte.
Tragische Liebesgeschichte.
Ja.
Das ist wirklich, das kann man sich kaum ausdenken, dass die 2-3 Monate verheiratet waren und er dann erkrankt ist.
Also ja, also die waren schon 10 Jahre oder so zusammen. Aber geheiratet haben die erst in 2020. Tatsächlich war auch die erste Hochzeit in der Covid-Phase in Kanada.
Mhm.
Und ja, und dann ich habe sie gefragt, ja, hast du eigentlich gemerkt so oder gab es überhaupt so Anzeichen? Und sie meinte, ja, als der diese, also bei der Hochzeit, als er sein Vow so lesen wollte, hatte er ein bisschen so Schwierigkeiten irgendwie, das auswendig zu lernen und dann auch überhaupt nicht auswendig zu lernen, überhaupt das zu lernen und dann das wiederzugeben. Aber dann hat meine Schwester gedacht,
er ist nervös.
Ja, genau. Mhm. Weißt du?
Naja, sowas hast du, also ich meine.
Ja, klar.
Es gibt auch viele Leute, die, obwohl du eigentlich viel davon hörst und einen Schlaganfall nicht erkennen, weil du einfach, keine Ahnung, weil du einfach denkst, vielleicht ist der jetzt gerade, weiß nicht.
Klar.
Einfach gerade, weiß nicht, betrunken oder, also du denkst ja wirklich erst an ganz andere Sachen, bevor du auf sowas tippst. Ja. Es sei denn, es ist dir schon mal begegnet.
Ja.
Tatsächlich.
Aber zumindest haben die tatsächlich das, auch wenn er krank war, haben die das Jubiläum, das erste Jahr, noch erleben können.
Mhm.
Und ja, meine Schwester, also der war auch noch am Leben, als meine Schwester Geburtstag hatte zum Beispiel. Und das Krasse an der ganzen Geschichte für mich auch war, dass es wirklich, so blöd wie es klingt, auch mit den Kindern, die da waren, wir haben echt schöne Zeit miteinander gehabt. Auch wenn der Grund super traurig war,
ja.
Aber man kann es nicht sagen, ja, das war keine schöne Zeit, so nein. Einfach die Zeit miteinander zu verbringen.
Sollte man vielleicht auch noch kurz sagen, dass er 4 Kinder hat und also alle mit Partner und 2, 3, 4 Enkelkinder?
Mhm.
5 Enkelkinder.
Ja?
Mit Baby.
Okay.
Also es ist eine große Familie
und es
war
wirklich
viel los auch und vielleicht auch manchmal ein bisschen viel für ihn, aber es war wirklich auch schön und
in der Peak-Zeit zum Beispiel habe ich ja für 18 Leute oder so gekocht. das war richtig cool irgendwie und die Zeit war schön und ich denke wirklich, das habe ich auch gelernt, für mich, wenn ich jetzt schwierige Zeit habe oder so, dann muss man zumindest einen Weg finden, wie man das alles schön macht. Und es gibt immer Glück hinter einer Trauer, finde ich. Und da muss man aber nur finden.
Ja, du feierst einfach nochmal das Leben und dann verabschiedest du dich einfach erstmal. Und er ist ja viel gereist in seinem Leben und deswegen war das auch eine ganz schöne ganz schöner Vergleich, dass er jetzt dann einfach auf eine weitere Reise geht, aber erstmal allein.
Ja klar, also der ist ja Franzose, der ist in Frankreich geboren und dann hat am Ende noch in Kanada gelebt und dann jetzt in Deutschland ist der gestorben und dann begraben wird der in Paris. Also das heißt, auch bis zum Tod reist er auch noch die ganze Zeit, ne? Das ist schon krass. Und was ich cool finde natürlich, dass er in Père Lachaise begraben wird, zusammen mit Jim Morrison und Oscar Wilde. Und das finde ich einfach cool. Also das heißt, nächstes Jahr vielleicht, wenn ich mit meiner Schwester da bin, ja, ist eine, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es ist eine schöne
Friedhof.
Ja, also man kann da auf jeden Fall
sehr
schön spazieren gehen.
Sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also
ja, sehr groß.
Riesig.
Ja, wenn man in Paris ist, dann muss man, also wenn man Zeit hat, natürlich, das ist jetzt nicht unbedingt, steht nicht in Top 3 oder so, die man besuchen muss, aber wenn man länger in Paris bleibt und nicht weiß, was man da machen muss, da ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Richtig gut.
Ja, es
Ziel.
Wirkt komisch und es wirkt, aber ich meine, es ist, der Tod gehört zum Leben dazu. Und er darf einen auch interessieren. Es gibt Menschen, die lesen Thriller, es gibt Leute, die schauen, aber keine Ahnung.
Ja, das ist mir auch tatsächlich.
Irgendwas oder
das ist mir auch nach dem Tod auch bewusst geworden, als ich den Bestatter kontaktiert habe. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, sein Kunde wird ja nie zu Ende sein. Also der hat immer Kunde. Und es gibt so wenig Leute, die das machen, tatsächlich.
Ist auch eine sehr erfüllte Aufgabe, glaube ich.
Für ihn schon.
Das ist eine sehr wichtige und für ihn war das auch eine Herzensangelegenheit. Und es ist auch wichtig, du brauchst jemanden, der dich da begleitet, der sich auch auskennt, wie das abläuft. Und ich fand das auch sehr interessant. Ich dachte auch nicht, dass ich mit 28 Jahren mein erstes Gespräch oder zuhören konnte, wegen wie eine Bestattung abläuft,
ja,
und um was man sich da alles kümmern muss. Interessant. Auch die Kosten sind interessant.
Auf jeden Fall.
muss man auch dazu sagen.
Aber
ich
meine,
es ist krass, aber es ist, ja.
Wir haben Glück bekommen. Also wirklich, was ich immer so gelesen habe, der war deutlich, deutlich niedriger. Und ich glaube, er will ja auch, dass wir ein bisschen Werbung machen. Also der würde nichts dagegen haben. Ich kann nur, wenn ihr in Baden-Württemberg, also Stuttgart...
Nein, sag das jetzt nicht.
Wieso? Ich finde es, ist vielleicht klingt makaber, nein, aber du wirst nie wissen.
Ja.
Ich muss einfach auch ein bisschen
wenn
Prop geben.
In Baden-Württemberg lebt, ja. Und
nicht Baden-Württemberg, ist Stuttgart-Umgebung, genau. Also Bestattermeister. Ich habe mich wirklich immer gut gefühlt bei ihm und der hilft die ganze Zeit. Und vor allem, der Fall war ja auch wirklich schwierig, auch für ihn. Das war das erste Fall, weil der ist Franzose, war mal verheiratet und dann sich scheiden lassen und dann in Kanada geheiratet und dann in Deutschland, aber nicht angemeldet und dann gestorben. Und der Prozess war wirklich, wirklich langwierig, muss ich sagen,
ja,
und schwierig. Und er hat wirklich alles sich drum gekümmert.
Gemeistert.
Wirklich gemeistert, genau. Und von daher, ja, und von daher,
ja.
Und, ja, und von dem ganzen Erlebnis habe ich einfach mehr Respekt vor Pflege, Pflegekräfte, finde ich einfach krass. Und, aber jetzt sind wir wieder hier am... Meine Schwester ist nicht mehr da, also sie ist in Kanada und das Lustige ist, sie smoke ja jetzt die ganze Zeit Weed, also nicht die ganze Zeit, sondern jeden Abend auf jeden Fall zum Schlafen. Zum Einschlafen. Sie präferiert das lieber als Sleeping Pills. Und natürlich habe ich sie ein bisschen beeinflusst, als sie hier war. Und ein guter Einfluss, muss ich sagen. Und jetzt das Ironische dabei ist, sie ist ja in Kanada und alles ist legal da und sie schickt mir immer Bilder, das habe ich jetzt gekauft und dann da ist ein Dispensary 20 Meter von mir entfernt, hat aufgemacht. Sie kauft Weed jetzt günstiger und natürlich besser, als ich jetzt kann in Deutschland.
Mhm.
Das ist für mich sehr beneidenswert. Aber ich gönn's ihr natürlich. Vorgestern hat sie eine Weed-Spray zum Schlafen benutzt.
Mhm.
Und sie hat gedacht, hat sie mir erzählt, sie hat gedacht, sie will ja, dass es schneller wirkt. Deswegen hat sie einfach mehr gesprüht. Und dann habe ich ihr gesagt,
so funktioniert das
nicht. So funktioniert es nicht. Und dann, sie ist dann aufgestanden, hat mir dann ein Foto geschickt. Schau mal, meine Augen, ist alles okay? War so dick. Warte mal. Ich muss mal.
Echt?
Ja, warte mal, ich zeig's dir. Warte.
Das ist das Gleiche, wenn du einen Brownie isst und einfach Hunger hast. Ich würde eine kleine Empfehlung, also nur natürlich nie. Eieiei.
Die Augen sind so dick.
War sie aber gut dabei.
War so high. Hat 9 Stunden durchgeschlafen und sie war einfach noch ein bisschen high.
Voll gut.
Voll gut.
Was hatte ich gerade gesagt? Ah ja, wenn ihr mal backt, sollte jemand backen. Ich würde immer empfehlen, auch eine Hälfte des Kuchenblechs zum Beispiel ohne Zusatz zu machen, falls man einfach Hunger hat, weil es ist wirklich gefährlich, wenn du
auf jeden Fall
Brownies isst und echt Hunger hast und dann zu viel isst.
Apropos Edibles, nächste Woche werden wir ein ASMR-Video wieder machen für unser YouTube-Channel und da geht es um kann er Butter machen mit Sous-Vide. Das ist auf jeden Fall
spannend.
2 Sterne kann er Butter. Und genau, vielleicht zurück nochmal zum Thema mein Schwager. Wir waren dann bei der Beerdigung auch in Paris. Wie fandest du Paris? Also zur Info, du warst ja das erste Mal da, sozusagen. Mhm. Ne? Zum ersten Mal da.
Ja.
Und ich habe in Paris auch gelebt. Also das heißt, ich kenne mich da ein bisschen aus. Und ich kann die Sprache immer noch. Also zumindest jetzt nicht krass fließen, aber ich kann mich auf jeden Fall unterhalten.
Mhm. War auch hilfreich.
Ja. Und kennst du diese Paris-Syndrom? Viele Asiaten haben das, Japaner zum Beispiel. Paris-Syndrom ist eine Depression, die man bekommt, wenn man Paris dann tatsächlich besucht. Weil die Japaner oder die Asiaten haben ja diese krasse Traumbild von Paris, dieses Cinderella-Bild. Mhm. Und dann sind die dann in Paris, kommen dann in Charles de Gaulle an und nehmen dann die Züge und dann sehen dann auch erstmal die Ghettos so halt, ne? Mhm. Und einfach dieses Bild, deren Traumbild ist zerstört, deswegen bekommen die Depressionen.
Mhm, sehr krass.
Und du hast ja nicht so krasse Erwartungen von Paris, oder?
Ja, ich muss sagen, also ich glaube, meine Depression hatte ich schon, aber in Venedig. Ich fand nämlich, ich habe mir auch Venedig immer extrem romantisch und schön vorgestellt und bin dann da auch einfach auf dem Boden der Tatsachen.
Ah ja, Boden der Tatsachen.
Gekommen.
Ja?
Ja, weil.
Was hat dich so krass geschockt in Venedig?
Die Gondelfahrt.
Warum?
Klassiker. Weil es einfach unangenehm gerochen hat, halt das Wasser einfach.
Ja.
Es war super heiß, ja. Das Wasser war nicht sauber und unser Gondelier hat telefoniert. Am Handy. Also hat dieses wunderschöne Kostüm an und so. Wir sitzen in dieser wunderschönen Gondel und er telefoniert, keine Ahnung, mit
irgendjemandem. Das ist schon schlechter Tour.
Ja, und das war mit meiner Mom. Ist auch super romantisch.
Also, aber da merkt man eigentlich, wie viel man von, ich vermute auch von Filmen, von Büchern und so weiter, von Erzählungen wahrscheinlich, oder? Dass diese Erwartung kommt.
Ja.
Wie viel dieser romantisches Bild, was ein Mensch hat in der Gesellschaft, sehr viel von Filmen beeinflusst wird.
Sehr, auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen ist auch Bali sehr beliebt, weil ich glaube, in Bali oder auch in Japan zum Beispiel, bekommst du manchmal wirklich dieses, wenn du suchst, wenn du ja, findest du diese wirklich wunderschönen Orte, wie man sich's vorstellt tatsächlich. Deswegen ist es auch, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Also es kann auch der Wahrheit entsprechen, wollte ich jetzt bloß damit sagen. Es muss nicht immer so sein, dass man dann enttäuscht wird. Natürlich, es gibt wunderschöne Orte, wenn man Glück hat. Aber von der Großstadt würde ich jetzt nie, also ich bin auch jetzt nicht mega, ich will unbedingt mal New York sehen. Ich bin mega gehypt, aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich, wenn ich dort auf der Straße bin, es mir vermutlich echt viel zu laut wahrscheinlich ist. Vielleicht sogar
ja, du findest Paris schon zu rein, du findest Paris schon zu viele Leute. Also New York ist ja noch mehr.
Ich komme vom absoluten Kuhkaff. Was denkst du denn?
Also was hat, okay, als du kamst, was war der erste Eindruck erstmal von Paris?
Wir kamen ja am Bahnhof an. Es war schön und schönes Gebäude. Gut, dann sind wir mit dem Straßenbahn, dachte ich mir, sehr kompliziert. Keine Ahnung, wie das funktioniert.
Labyrinth.
Wirklich. Also so enge Straßen und so verrückt und ja. Und ja, dann der erste Eindruck war ja auch so eine Wohnung dann einfach, weil wir ja eben bei seiner Schwester übernachtet haben. Und da dachte ich mir dann schon so, ja, ich glaube, es ist schon eher so, oder also nach einer Zeit, natürlich jetzt nicht der allererste Eindruck, aber nachdem wir ein bisschen in der Wohnung waren auch, dachte ich mir, ja, von außen, oho, und innen, naja, so. Also es ist wunderschön und dieser Aufzug war wunderschön, Treppenhaus, aber dann die Wohnungen innen oder, also ich glaube auch, dass ich das schon mal gehört hätte in entweder TikToks oder Filmen oder dass mir das jemand mal erzählt hätte, dass die Wohnungen innen dann einfach oft renovierungsbedürftig eigentlich schon, weil sie ein bisschen auseinanderfallen und hier fällt der Türknauf ab und hier
das stimmt.
Schließt die Tür nicht mehr richtig oder so, weil, I don't know.
Aber irgendwie ist das, Wohnung und Auto sind für den Franzosen überhaupt nicht wichtig. So.
Mm.
Also auf jeden Fall, die müssen gut essen.
Auch echt viele verbeulte, zerkratzte Autos.
Ja. Ne? Muss aber essen können, aber dann auf jeden Fall
Das Essen ist super.
Ja, das habe ich ein bisschen schade gefunden, weil wir da keine Connection hatten, deswegen konnten wir nicht so viel smoken halt so, ne? Mm, deswegen kann ich diese Munchies nicht unbedingt so in Paris. Ja. Aber das war auf jeden Fall, also Essen bin ich ja sowieso ein Fan von französischer Küche, aber du warst ja keiner Fan von französischer Küche.
Mm. Aber ich würde immer noch sagen, dass ich viele Sachen nicht so mag. Aber was ich sehr schätze, ist diese Feinheit. Mhm. Also Franzosen machen schon wirklich schmecken sehr fein ab.
Diese Patissier, ne?
Es ist nicht so rau und würzig oder so. Es ist sehr eben ausgewogen, sehr überlegt.
Ja.
Würde ich sagen, als Laie. Als einfach Esser.
Aber fandest du die Stadt schön oder überbewertet?
Ja, kann man jetzt sagen überbewertet, weil es kommt drauf an, wer es bewertet. Es gibt sicherlich viele Leute, die sagen, Frankreich reizt mich nicht so oder Paris reizt mich nicht so. Und Leute, die dort mal hinwollen, weiß ich ja auch nicht, was für Vorstellungen die
haben. Aber bist du enttäuscht oder nicht?
Nee, weil du, wie du schon sagtest, ich glaube, ich nicht so viele Erwartungen jetzt dran hatte und es auch irgendwie auch, wir sind ja aus einem Grund auch hingefahren, eben wegen der Beerdigung. Es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt einen schönen Urlaub geplant hätten oder so. Es war ja auch mehr, wir fahren hin wegen der Beerdigung und verbringen noch Zeit auch so in der Stadt. Deswegen hatte das ja auch ein bisschen ein anderes Feeling, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass Paris hässlich wäre oder so, oder dass es keine schöne Stadt ist. Es hat auf jeden Fall was. Es ist cool. Jede große Stadt hat ihren eigenen Flow und Vibe. Mir ist es nur auf Dauer, ich weiß nicht, wie lange ich dort halt leben könnte am Stück, weil mir das einfach viel Input ist, die ganze Zeit. Viele Menschen, viele Geschäfte, viel Essen. Ja. Es ist halt einfach viel.
Also überreizen.
Für mich, ja, aber ich genieße halt auch einfach die Ruhe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich habe ja auch dort gelebt. Ich habe es auch die Zeit da genossen, aus einem anderen Grund. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt in Paris leben will oder so. Weißt du, ich meine, dann ist diese Wollen, nach woanders zu leben, ist bei mir auf jeden Fall Italien zum Beispiel größer. Wird immer größer als Frankreich oder als Paris.
Italien ist schon.
Frankreich.
Das kann deine Erwartungen richtig erfüllen, Italien.
Südfrankreich zum Beispiel habe ich immer noch Bock drauf. Ne? Ja, Italien, wir hatten ja echt Glück, dass wir noch gemeinsam Urlaub haben können nach dem Tod. Weil meine Schwester einfach ein bisschen Ablenkung gebraucht hat, sie auch verstehen konnte.
Und sie ja auch wirklich die ganze Zeit immer an seiner Seite. Und ich denke, sie wollte auch einfach dann mal raus, was auch verständlich ist.
Da muss man schon auch dazu sagen, zum Beispiel, seitdem der krank war. Es war wirklich, glaube ich, insgesamt vielleicht 9 Monate. Sie hat sich wirklich nur um ihn gekümmert. Nichts anderes gemacht, sozusagen. Ne? Vielleicht mal Mittagessen oder so, alle paar Wochen. Aber eigentlich nur.
Aber auch nicht am Anfang.
Nicht am Anfang, nee. Auch erst hier eigentlich. Ja, auf jeden Fall waren wir dann in Como. Und Como hat meine Erwartung übertroffen, auf jeden Fall.
Ja, Comasee.
Comasee, ja, sorry.
Como ist jetzt nicht.
Ja, die Stadt Como ist okay, aber Lago di Como, die Umgebung, auch die Dinge, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist auch nur. Von hier aus, also wenn man in Baden-Württemberg, das nur 5 Stunden und nimmt den fucking eigentlich. Ferry. Nimmt den fucking Ferry auf jeden Fall, wenn man
eigentlich
da
5 Stunden.
Ja.
Wir haben ja nicht ungefähr das Doppelte.
Nee, ja, genau. Auf jeden Fall, ich war ja schon mal in Lago di Garda, also in Gardasee und ich dachte, okay, ist vielleicht nur so, aber ein bisschen kleiner. Und Como ist eine ganz andere Nummer als Lago di Garda. Das ist schon sehr italienisch. Und also no diss, ne? Lago di Garda ist schon sehr verdeutscht, finde ich. Und da merkt man, wenn man dann zum Beispiel diese zwei...
Was ja auch nicht schlecht ist.
Was auch nicht schlecht ist. Also man hat auch zum Beispiel in Lago di Garda... Man hat auch in Lago di Garda zum Beispiel eine bestimmte Vorteile.
Und die Altstadt ist jetzt nicht so verdeutscht, muss man jetzt schon sagen. Es ist eher so der...
Aber es ist ja sehr touristisch. Wir jetzt
waren. Also in Simeone, ne?
Simeone, genau. Ja, das nicht, genau.
Sehr touristisch, klar. Ja,
aber ich finde, das ist auch nicht in Ordnung. Man hat auch Vorteile, es ist auch ein bisschen geregelter, alles ist dann, hast du dann auch alles da. Aber je nachdem, was man sucht, deswegen sage ich ja. Aber wenn man so ein bisschen diese italienischen Flair macht und so ein bisschen so chillig und so eine kleine Stadt und ein bisschen so, ja, halt das langsame Leben genießen will, dann auf jeden Fall lieber in Como. Und ich muss sagen, dieses Essen, ich war nie so ein richtiger Fan von Italien, muss ich sagen, früher. Und wahrscheinlich habe ich auch einfach keinen Bezug dazu. Ne? Und dann habe ich in der Arbeit, und jetzt ist sie eine sehr gute Freundin von mir geworden. Sie ist Italienerin. Ich nenne sie immer meine italienische Halbschwester. Und sie war Praktikantin bei mir erstmal. Und sie hat, wie soll ich sagen, sie hat einfach Italien sehr schön
repräsentiert
sozusagen, einfach mit also durch sie zum Beispiel. Deswegen habe ich gemerkt, ja, es ist so wichtig, dass man irgendwie, wenn du irgendwo bist, ne, die Leute bewerten dich auch in deinem Land oder deine Herkunft oder dein, ne. Egal, ist ein anderes Thema. Und auf jeden Fall, dann bin ich
weiß. Und ich finde es manchmal nicht gut, wie Deutsche repräsentiert
werden. Ja, das stimmt. Vor allem, wie die Englisch reden. Aber diese Klischee stimmt auch manchmal.
Natürlich. Es gibt ja auch genug Leute, die so sprechen. Und ich bin da auch nicht böse, weil wenn du dich einfach schwer tust, das anzunehmen, dieses Fließende, dieses nicht so Harte, dann klingt es halt so. Ja. Aber es ist immer noch besser, als es gar nicht zu sprechen.
Ja. Auf jeden Fall.
Weil.
Ja, auf jeden Fall. Und dann wegen ihr bin ich tatsächlich das erste Mal auch nach Italien gefahren. Also das war ziemlich spät, oder? Warte mal. War ich schon vorher? Nee. Das ist Quatsch. Ich war schon mal in Venedig. Aber ich war ja eben, ich war einfach kein großer Fan. Also ich bin da nicht großer Fan geworden. Und dann hat sie mir einfach ein bisschen von Italien erzählt, die man sonst eigentlich nicht kennt. Und dann wie es eigentlich dort ist. Und dann habe ich nochmal eine zweite Chance gegeben und dann waren wir dann in Lago di Garda tatsächlich das erste Mal und dann in Verona. Ich war zu der Zeit mit meiner Ex-Frau. Und ja, was? Und ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich schon sehr überrascht, wie fucking gut Essen dort ist. Mhm. Manchmal, wenn du Spaghetti, also ganz klischeehaftes Beispiel, Spaghetti, irgendwas, irgendeine Soße, Carbonara oder so. Und manchmal hast du auch hier ein guter gefunden. Und dann denkst du, ja, Pasta, was kann denn noch besser werden? Wie kann es noch, weißt du, ich meine? Du denkst einfach, ja, es ist vielleicht ein bisschen besser. Aber wenn man das irgendwie da erst probiert, es ist fucking anders. Und ich verstehe das aber nicht, weil man die Zutaten ja auch in Deutschland bekommt eigentlich. Beim asiatischen Essen kann ich verstehen, weil manchmal das auch die Gewürze einfach nicht bekommt. Und
das ist einfach mit wie viel Hingabe du das halt machst. Und es ist auch einfach in der Kultur verankert. Und genauso wie ein Deutscher nichts über Brot oder Bier kommen lässt, weil das einfach was wirklich sehr Traditionelles ist, was auch von Oma und so weitergegeben. Also ich meine, meine Oma kann kein Nudelgericht, glaube ich. Also ich habe mir das selbst beigebracht, also höchstens Spätzle oder mal so eben Nudeln als Beilage zu irgendeinem Fleisch, aber das ist, ja.
Aber es gibt ja auch italienische Koch hier in Deutschland.
Keine Ahnung.
Das ist
das verstehe ich auch nicht so richtig.
Das ist merkwürdig. Aber ich meine, das ist ja keine schlechte Sache. Deswegen lohnt sich dann auch, nach Italien zu fahren. Aber ich finde es einfach.
Es ist manchmal halt so, dass du es den Geschmäckern anpasst. Ne? Wir beide sind halt mutig, was Essen angeht. Oder lieben halt auch wirklich andere Art von Essen. Und es gibt Menschen, die mögen das, was ihnen schmeckt.
Ja.
Und
das finde ich schade.
Und deswegen wird es oft so angepasst, was ich auch sehr schade finde, aber was es wieder viel wertvoller macht, zu reisen.
Mhm.
Es wäre ja auch, wenn du hier alles kriegen könntest, genauso wie dort, wo du das in einem anderen Land eben bekommst, wäre es ja auch nicht mehr so besonders, wenn du woanders hinreist und das dort ist. Deswegen finde ich das auch gut.
Ja, deswegen finde ich auch okay, aber finde ich halt schade. Zumindest können die dann ein bisschen näher ran oder so. Aber jetzt vom egal von welchen Essen, ne? Was ist für dich, was fuckt dich wirklich ab, wenn du wieder in Deutschland bist und musst das essen? Was ist das für ein Gericht?
Kaffee.
Sag echt jeder, ne? Du verstehst auch nicht, oder? Weil die benutzen ja dieselbe Kaffeemarken.
Also es gibt guten Kaffee in Deutschland schon.
Mittlerweile also auf jeden Fall.
Vor allem muss ich wirklich zu, also in so, auch wenn das jetzt, ich will das jetzt nicht anfeindend sagen, aber in so Hipster-Cafés oft, weil die einfach einen Siebträger haben, weil die eben wieder so sich Zeit nehmen wollen für bestimmte Sachen. Deswegen kriegt man da oft auch einen guten Kaffee. Also das finde ich schon gut, aber es ist anders.
Auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der große Unterschied ist einfach die Anzahl, wo du guten Kaffee bekommen kannst in Italien. Mhm. Es ist so, wie du sagst, du musst zu bestimmten Läden gehen, damit du einen guten Kaffee bekommst. In Italien kannst du ja praktisch zu jedem Kaffee gehen und wenn es nur Kaffee ist, dann ist es wirklich einfach, es wird gut.
Zu jedem Kiosk.
Zu jedem Kiosk wird einfach gut der Kaffee. Vielleicht nicht hier zu essen oder so, aber Kaffee ist es, ja, ist es anders. Und was mich immer abfuckt, ist tatsächlich mittlerweile teilweise Nudeln. Also wenn man dort gute Nudeln gegessen hat, dann hat man in Deutschland, also es klingt jetzt arrogant, aber das ist vielleicht erlebt ihr auch so.
Wenn man das mag, weil ich glaube, es gibt sicherlich auch Leute, die nach Italien gehen und sagen, mir sind die Nudeln zu hart. Weil
ja, vielleicht
man al dente hier nicht so kennt oder nicht so macht und das muss man erst schätzen lernen.
Und ich will mit Löffel Spaghetti essen, bitte.
Ja.
Und was ich denke ist, genau, wir hatten ja auch Glück, dass wir da Connection hatten. Und Munchies in Italien zu haben, ist echt schon geil, muss ich sagen. Oder?
Ja, aber geht auf die Waage, ne?
Also das ist wirklich, wir waren ja nur ein paar Tage da, aber auf dem Foto sieht man, okay, das ist der erste Tag und das ist der letzte Tag.
Sieht man immer, wenn man in Italien ist. Foto Nummer 1 am ersten Tag und dann am Ende.
Das ist schon krass.
50 Food-Babys.
Das ist schon krass eigentlich. Und ja. Oh, eine fuckt mich auch richtig ab und das klingt wirklich etepetete, aber das ist einfach die Wahrheit. Die fucking Aperol Spritz in Italien sind einfach viel besser als in Deutschland. Ich weiß nicht, was die anders machen oder
die
was.
Die haben besseren Sekt.
Ja, wahrscheinlich. Die haben einfach besseren Prosecco und dann sparen die auch nicht, ne? Weil es ist einfach dort günstig ist. Und das ist einfach ein krasser Unterschied.
Es liegt einfach an den Möglichkeiten, aber es ist genauso, wie du mal erzählt hast, dass in Indonesien ein Weizen 10 Euro oder so kostet, weil auch der Import so teuer ist wahrscheinlich.
Ja klar, du musst ja auch. Eigentlich, wenn es in Italien ist, dann braucht man, glaube ich, soweit ich weiß, vielleicht kein extra Steuer, muss ich sagen, weil es ist ja in EU. Du zahlst keine Einfuhrsteuer. Aber du zahlst natürlich auch Lieferkosten, ne? Also ist einfach ein bisschen mehr. Und du kaufst ja, was ich auch gelernt habe, die ganzen Restaurants, die kaufen ja alle von Großhändlern. Und die Großhändlern haben ja auch nur bestimmte Kapazitäten an Lagern. Also das heißt, die können nicht von jeder Region einfach die beste, ne? Die nehmen einfach eine bestimmte Region, die bekannt sind. Und dann, aber wenn du in eine bestimmte Region bist, hast du einfach geile Wein für 3-5 Euro halt, ne? Deswegen.
Aber genau deswegen lohnt es sich ja auch in Deutschland dann richtig deutsche, gute Küche zu essen. So richtig gutes Reh, Wildschwein, Knödel, eben Brot, Bier.
Auf jeden Fall.
Also das ist auch was ich vermissen würde, wenn ich in einem anderen Land wäre. Natürlich, weil das auch die Sachen sind, die wir richtig gut können. Und das ist okay, dass jedes Land was hat, was es richtig gut kann.
Auf jeden Fall.
Das ist doch super.
Bier und Wurst ist einfach unschlagbar. Und
deswegen ist es auch super, wenn man Freunde hat, die von woanders herkommen oder so. Ich würde das immer, ich bin da immer schon so gewesen, dass ich das einfach total toll fand.
Ja, ich glaube, viele, die richtig gute deutsche Wurst gegessen haben und die haben dann einfach in deren Land vielleicht Wurst gegessen, die wissen auch nicht, wie gut eine Wurst sein kann. Wie ich früher auch mit Spaghetti. Und dann waren die, und dann sind die in Deutschland und essen einfach eine richtig gute Bratwurst. Denkst du, damn! Weißt du? Und dann ist es natürlich eine andere Geschichte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach der ganzen Erfahrung, ne? Ich bin echt froh, dass ich in Deutschland lebe tatsächlich. Man lebt gut in Deutschland und ich weiß, wenn ich alt bin, auch wenn ich nicht laufen kann, weiß ich, ich kann auf jeden Fall zum Arzt. Die sind nicht perfekt, die ganzen Pflegebranche und auch die Versicherungen, die sind nicht perfekt, aber die sind richtig gut. Und da muss man wirklich schätzen können.
Auf jeden Fall.
Das ist nicht selbstverständlich, auch nicht in Frankreich, auch nicht in Italien. Da bin ich dankbar zum Beispiel, dass ich hier oder beziehungsweise für alle Touristen sogar Corona-Tests noch kostenlos sind. Von daher ist es echt ein cooles Land. Apropos Corona, wir haben uns ja heute impfen lassen. Die erste Impfung, wir haben BioNTech genommen.
Damit wir die gleichen Zombies werden.
Ja, genau. Eigentlich bin ich froh, dass ich das gemacht habe, aber ich bin nicht stolz drauf aus dem Grund. Also ich fühle mich ein bisschen geschlagen, aber das ist ja okay. Ich wollte eigentlich erstmal einfach nicht impfen lassen. So nichts gegen Impfen oder so, sondern ich wollte einfach ja nicht impfen lassen. Weil eine Freundin von mir gesagt hat, entweder du bekommst es oder du musst geimpft. Und dann da in dem Moment dachte ich mir, Challenge accepted.
Oh, das ist aber ein blöder Grund.
Ja, aber für mich war, denke ich, ich werde es beweisen, dass ich irgendwann keinen Corona bekomme. Aber dafür, dass wir echt überall waren, haben wir echt gut geschafft. Wir haben bisher kein Corona bekommen. Aber der richtige Grund ist wirklich, ich will meine Freiheit haben und ich weiß, dass meine Freiheit eingeschränkt wird und ich habe da keinen Bock drauf.
Mhm.
Und auch mit ganzen Tests. Und ich finde es trotzdem scheiße von der Politik, das irgendwie das hintenrum zu machen. Ich finde, wenn die was wollen, dann sollen die einfach sagen, ja, wir machen jetzt Impfpflicht.
Nee, es muss einfach überzeugt werden.
Ja.
Ich weiß nicht, war das nicht immer das Ding einfach von der Politik? Ich meine, Partei kann ja jetzt auch nicht einfach sagen, hier, wenn ihr uns nicht wählt, dann dürft ihr nicht mehr in andere Länder reisen.
Ja.
Also ich stehe da in der Mitte. Ich bin so auf beiden Seiten, weil ich weiß, dass es schon wichtig ist, andere zu schützen, auch sich zu schützen. Ich bin ja auch dankbar, wenn die Impfung mich vor dieser Krankheit bewahrt. Aber auf der anderen Seite bin ich auch wieder so, dass ich auch sage, ich bin irgendwie unsicher. Es ging alles so schnell. Jetzt ist diese Impfung da. Ich bin mir auch unsicher, das meinem Körper zuzuführen, weil das jetzt einfach alles so schnell ging und weil die Informationen so viel sind und ich das Gefühl habe, ich kann nicht richtig herausfiltern, ob das jetzt sicher ist oder nicht oder ob ich, weißt du, wie ich meine? Also
ja.
es wird, weil einfach so viel drumrum ist.
Mhm.
Und weil ich eben auch selbst für mich, selbst als Individuum einfach entscheiden möchte, was ich machen möchte, auch wenn die ganze Menschheit davon betroffen ist. Das ist mein Egoismus, den ich habe. Und auf der anderen Seite sehe ich auch die ganze Menschheit und sage, ja, ich möchte auch, dass alle sicher sein können und möchte alle beschützen. Deswegen hin und her gerissen. Deswegen ist mein Grund vermutlich auch eher dieses, dass ich mich nicht in meiner Freiheit einschränken lassen möchte.
Ja, ich finde einfach, ich würde Freiheit vor Sicherheit jedes Mal immer bevorzugen. Das ist einfach mein Lebensmotto so. Und für mich ist diese Impfung einfach für mich die Freiheit. Und das heißt, wenn ich dann irgendwann zu Zombie werde, ja, dann werde ich auch nicht bereuen, weil ich zumindest meine Freiheit bis zum Ende hatte und nicht die ganze Zeit einfach mich einschränken lassen, weil ich einfach Angst hatte, irgendwie zu Zombie werde. So what? Ich werde es ja nicht mehr mitkriegen, Mann.
Weißt du nicht.
Oh,
vielleicht
das
ist es wie in Midnight Gospel und das ist total super, ein Zombie zu sein.
Ja, eben. Weißt du, ich meine, das weißt du ja nie. Und von daher, ja, und ich bin gespannt, wo es dann noch hingeht. Und natürlich, wir haben uns auch impfen lassen, weil wir vielleicht, also zum Reisen, das ist einfach einfacher. Das haben wir in Italien, auch in Frankreich gemerkt. Das ist fucking teuer, dieser Corona-Selbsttest. Teilweise geht es auch bis zu 35 Euro. Und da überlegst du einfach, ey, das sind einfach 70 und wenn du zweimal 140 Euro nur für Tests und dort musst du ja nochmal testen lassen, weil das, weil sonst kannst du ja nicht ins Restaurant sozusagen und deswegen ist es einfach nicht machbar. Und ich will meine Freiheit einfach nicht aufgeben aktuell.
Ja, aber ich finde das Testen schon auch wichtig. Also es ist schon auch okay, dass das irgendwie verlangt wird. Aber dann, wenn du wieder zurückfährst nach Deutschland und du wirst einfach nirgendwo auch überprüft, ob du das jetzt gemacht hast oder nicht, dann, ja, keine Ahnung. Also es klingt jetzt blöd, aber es ist halt manchmal wirklich so, dass man sich, es ist genauso wie, es kann mir keiner erzählen, also oder also vielleicht bin ich da so ein schlechter Mensch, ich weiß nicht, aber es ist so unbefriedigend, wenn man im Zug fährt, man fährt irgendwo hin und man wird nicht kontrolliert, was man sich dann denkt.
Ja, stimmt.
Ah, wieso habe ich es dann gekauft? Aber natürlich, weil du kaufst es, weil du da mitfährst. Das ist auch okay. So, ich bin kein schlechter Mensch, ich kaufe das ja. Also, ne, ich fahre nicht ohne Zugticket, weil wenn...
Aber manchmal ist es einfach...
Aber es
40 Euro, 40 Euro, ne?
Ja, das ist schon irgendwie so, man möchte halt irgendwie kontrolliert werden. Das ist auch so voll deutsch, glaube ich. Du willst gefragt werden, weil du bist so stolz, dass du es hast.
Ja, jetzt möchte ich die anderen auch zeigen, dass ich kein Schwarzfahrer bin.
Ja,
ne?
Voll.
Das ist immer so diese Strebermentalität. Oder?
Mhm. Weiß auch nicht.
Ich habe letztens einen Begriff gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt für euch abwertend ist oder nicht, aber diese Vollkasko-Mentalität, kennt ihr das? Das ist eher in Deutschland.
Ja.
Und
wir versichern uns ja auch gern.
Ja.
Viel.
Und ich meine, das ist ja auch nicht Schlechtes, ne? Dass es alles so geregelt ist und alles nach den Regeln. Aber manchmal denkst du, ja, echt, Vollkasko-Mentalität, einfach über, wie heißt das? Einfach übertrieben so hier in Deutschland manchmal.
Ja, aber darüber lachen ja die Deutschen auch. Also es ist nicht so, dass...
Ja, ja, das stimmt. Ey, wir kommen
aber
lang...
Aber manchmal ist es halt so.
Ja. Ey, vielen Dank, dass du da warst. Wir kommen langsam zu Ende. Aber haben wir natürlich immer die Frage jetzt. Zwei Fragen habe ich noch. Was war deine letzte Munchies?
Ich glaube, mein letztes... nee, warte. Ich muss echt überlegen. Wann hatte ich das letzte Mal so richtig Munchies?
Weiß ich nicht.
Ich glaube auf jeden Fall, oder was mir jetzt auf jeden Fall in den Kopf kommt, ist so diese... so Cinni-Minis mit so Apfelfüllung. Das sind Cornflakes.
Das ist einfach
schon
diese faule...
Geil. Das ist so zuckrig.
Das
viel
ist,
zu süß.
Das ist diese... oh, so dieser Couch-Modus- Kiffer-Klischee. Und du willst aber irgendwas essen. Und das, was ist das Einfachste?
Nee, aber es ist nicht irgendwas. Es ist schon überlegt. Es ist diese eiskalte Milch aus dem Kühlschrank mit Zimt. Ich fahre voll auf Zimt ab und dann Apfel und dann dieses Crunchige. Es ist schon wohl überlegt.
Das stimmt.
So ist es nicht.
Okay, es tut mir leid. Du bist tatsächlich ein fancy Cereal Eater.
Gourmet, ne?
Gourmet Cereal. Ja. Letzte Frage. Welche Emojis würdest du verwenden, um den Hai jetzt zu beschreiben?
Ich glaube... Ich glaube den dunklen Mond.
Okay.
Weil es ist jetzt so dunkel geworden und
du musst nicht
meine
erklären.
Augen werden auch immer schwerer.
Achso, du willst aber
erklären. Man hat immer das Bedürfnis, das zu erklären.
Wirklich?
Haben die anderen nicht auch immer ein bisschen das Bedürfnis, das zu erklären?
Nicht Bedürfnis, sondern manchmal oder öfter wollen die anderen eher einfach raten lassen.
Okay, sorry.
Nein. Wir sind nicht in der Schule. Es gibt keine Regeln in dieser Podcast.
Setzen Sex.
Die einzige Regel ist eigentlich nur, dass man aktiv oder passiv
rauchen muss.
Genau. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.